Großherzigkeit. Das haben wir die letzten Wochen in dieser Reihe schon immer so gemacht, dass wir gar nicht groß überlegt haben, was bedeutet das jetzt global, was bedeutet das jetzt irgendwie für meinen Nachbarn, sondern ganz schnell kommt der Fingerzeig auf dich gerichtet, auf mich gerichtet und steht auch heute die Frage im Raum, wie großzügig bin ich denn? Wie großzügig bist du denn? Und vielleicht hilft uns am Anfang als erstes mal eine Definition zu dem Thema. Ja, die ist ein bisschen sperrig, aber korrekt aus Wikipedia. Und die lese ich uns mal zum Start vor. Wikipedia sagt dazu, Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert, taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Okay, das ist Großzügigkeit, das ist Großherzigkeit. Und du darfst dich jetzt mal selber einordnen auf einer Großzügigkeitsskala von 0 bis 10. Ja, 0 ist so Geiz ohne Ende, 10 Großzügigkeit, so wie Gott sie haben möchte. Ja, und du sagst einfach für dich selber mal, schätz dich selber mal ein, wo stehst du dort? Ganz am unteren Ende, ganz am oberen Ende oder irgendwo in der Mitte? Und um gleich mal alle Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, möchte ich gleich vorweg mal einen Bibeltext uns vorlesen, einen Vers, der uns total herausfordert an dieser Stelle, der aber absolut der Wahrheit entspricht. In 1. Timotheus 6, Vers 18 und 19, da schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, ermahne sie, und damit meint er die Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus war, ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, dann ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Ja, dieser Text sagt uns, wir sollen großzügig sein, wir sollen freigebig sein, wir sollen das, was wir besitzen und haben, mit anderen Menschen teilen. So, und jetzt weiß ich nicht, wie du gerade auf deinem Stuhl sitzt, ja, ob du dir vielleicht denkst, hey, heute soll es doch eigentlich hier nur um mein Herz gehen, jetzt geht es plötzlich auch noch um mein Portemonnaie. Ja. Ich will dir gleich von vornherein sagen, ich will dir nichts wegnehmen, ja, sondern ich möchte dir heute was geben. Was ich dir geben möchte, ist eine neue Perspektive. Ja, ihr dürft nicht von mir erwarten, dass ich euch heute hier Geld austeilen werde, aber ich möchte euch eine neue Perspektive geben, wie wir mit unserem Geld so umgehen können, dass es eine sichere Kapitalanlage für unsere Zukunft ist. Und vielleicht noch als Vorbemerkung auch dazu, wenn du heute da bist, ja, dieses Klischee wird manchmal Kirchen angetragen, dass es immer letzten Endes nur ums Geld geht. Ja. Wir reden bei uns gar nicht oft über das Geld. Ja. Wenn du jetzt heute hier bist, dann ist mal so ein Sonntag. Aber es betrifft auch nur die Menschen eigentlich, die mit ihrem ganzen Leben Jesus nachfolgen. Wenn du sagst, das stehe ich noch gar nicht, dann kannst du dich ganz entspannt heute mal zurücklehnen, weil es dann gar nicht an dich gerichtet ist. Ja. Das ist im Neuen Testament, sagt Jesus immer, bevor er irgendwelche Ausführungen macht, für wen seine Worte sind, an wen die gerichtet sind. Und in dem Gleichnis, um das es gleich geht, das sagt Jesus ganz klar und eindeutig, das ist für meine Jünger. Jesus redet unglaublich viel über das Thema Geld, weil er weiß, dass es so ein großes Thema im Leben von Menschen ist. Wir machen das bei uns in der Gemeinde nicht. Wir reden vor allem über Gottes Gnade und Liebe. Aber ich habe einen Freund von mir, mit dem bin ich immer mal wieder im Austausch, der ist sehr inspirierend für mich. Der arbeitet auch in der Gemeinde als Pastor. Und irgendwann vor ein paar Monaten habe ich mich mal mit ihm unterhalten und da hat er mir gesagt, Michi, zweimal im Jahr, das sind für mich ganz besondere Predigtreihen, weil ich dort einmal über die Unterhose predige und einmal übers Portemonnaie. Ja? Und was er damit meinte, ist, dass er über das Thema sexuellen Umgang mit seiner Gemeinde ganz stark redet und auf der anderen Seite über das Thema Geld, weil er für sich so herausgefunden hat, das sind die zwei Themen, wo in seinem Umfeld am meisten Menschen eigentlich einen Hemmschuh haben in ihrer Jesus-Nachfolge. Wir reden heute nicht über unsere Unterhose, sondern über das Portemonnaie. Ja? Und ich möchte uns als erstes dieses Gleichnis mal vorlesen, um das es geht, wo Jesus uns eine neue Perspektive geben will für unseren Umgang mit unserem Geld. Lukas 16, ab dem ersten Vers, Vers 1 bis 9. Da heißt es, Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm. Leg deine Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Ich finde, ein ziemlich merkwürdiges Gleichnis, oder? Ich weiß nicht, ob du es schon mal so in der Tiefe gelesen hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt darüber gehört hast. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen tricky, dieses Gleichnis. Man könnte ja zu Beginn so denken, hey, Moment mal, dieser Verwalter, der, was macht der? Der hat Mist gebaut, ja? Der ist unrecht mit dem Geld seines Chefs umgegangen. Jetzt macht er auch noch Steuerhinterziehung, der frisiert so die Schuldscheine der Schuldner, die sie ja an seinen Chef haben. Und dann sagt Jesus, gut gemacht. Ja? Und das ist irgendwie eigenartig, weil wir denken eigentlich, dass Jesus doch solche Sachen nicht loben würde, dass Jesus uns zu solchen Sachen nicht auffordert. Und ich möchte gern mit uns jetzt ein bisschen dieses Gleichnis entpacken und da mal hineingucken, weil ich glaube, dass da einige Sachen drin stecken, die wir über unseren Umgang mit Geld lernen können. Da ist dieser Verwalter, ja, und der hat irgendwie geschlammt. Der hat geschlammt mit dem Vermögen seines Chefs. Er ist nicht gut damit umgegangen, mit dem Geld, mit dem er arbeiten sollte. Und es kommt dann raus, wie es eigentlich fast immer rauskommt bei solchen Geschichten. Und er muss bei seinem Chef antanzen. Ja, wahrscheinlich hat irgendwie jemand dem Chef vielleicht so einen Zettel zugesteckt. Hey, das stimmt was nicht in deinem Unternehmen. Ist mir aufgefallen, prüf das mal. Der Verwalter kommt zu seinem Chef und er kriegt dort erstmal eine ordentliche Dusche. Ja? Und der Chef sagt zu ihm, du, ich habe gehört, hier läuft irgendwas falsch in meinem Unternehmen. Zeig mir mal die Bücher. Ja, und er hat es eigentlich schon erwartet, er hat es schon erahnt und dann sieht er es auch noch. Schwarz auf weiß kommt es raus, irgendwie er hat ihm dort nicht gut mit seinem anvertrauten Geld, ist er nicht gut umgegangen. Und dieser Verwalter, der überlegt dann so hin und her, okay, also ich werde jetzt von meinem Chef gefeuert werden Und dann gab es aber noch irgendwie so anscheinend einen Deal, dass er vielleicht noch bis zum Monatsende oder bis zum Quartalsende weiterarbeiten durfte. Ja, der musste nicht sofort aufhören. Und dann überlegt er so hin und her, ja, wie mache ich jetzt weiter? Wie komme ich über die Runden? Ja, ich habe Haus und Hof, ich habe Kinder, ich habe alle möglichen Rechnungen zu bezahlen. Wie kann ich weitermachen? Und was macht er? Er guckt in die Bücher von seinem Chef rein und sieht dort, aha, da sind jede Menge Schuldner. Und diese Leute, die lässt er jetzt bei sich antanzen, die ruft er jetzt zu sich her. Sind auf jeden Fall mehrere gewesen, das sagt uns dieses Gleichnis. Von zwei bekommen wir ganz ausführlich eine Info, was sie ihm geschuldet haben. Und da kommt also der Erste zu ihm an und er fragt ihm so, was bist du meinem Herrn schuldig? Und er antwortet ihm, 100 Fass Olivenöl. Wisst ihr, was 100 Fass Olivenöl sind? 100 Fass Olivenöl sind so der Ertrag von 150 Ölbäumen in einem Jahr. Ja, also gar nicht so ganz wenig. Und er sagt zu ihm, okay, hier hast du deinen Schuldschein, setz dich mal selber damit schnell hin und frisier den. Ja, aus der 100 machst du eine 50. Darf gehen. Der Nächste kommt zu ihm, stellt ihm die gleiche Frage. Und du, was schuldest du meinem Chef? 100 Sack Weizen. Ja, wisst ihr, was 100 Sack Weizen sind? Der Ertrag von 40 Hektar Aussaat. Ja, auch nicht so ganz wenig. Und auch zudem sagt er, okay, hier hast du deinen Schuldschein, mach aus der 100 eine 80. Ja, und es sind also keine kleinen Summen gewesen, nicht hier mal 2,20 Euro oder 12,90 Euro, ne, sondern es ging um viel, viel Geld, um große Beträge. Und was der Verwalter damit gemacht hat, ist, dass er sich Freunde damit gemacht hat. Er hat sich Beziehungen mit seinem Geld oder mit dem Geld seines Chefs, was er ihnen erlassen hat, erkauft. Beziehungen, die er vorher nicht hatte. Ja, und ich habe mal so versucht, was wäre für uns so ein analoges Beispiel in unserem Alltag? Ja, du gehst vielleicht einkaufen und machst einen Wocheneinkauf hier beim Edeka und hast deinen Einkaufswagen voll und packst den aufs Kassenband, ja, und die Kassiererin piep, 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 zieht das drüber, du hast das alles wieder in deinem Wagen drin und dann steht da irgendwann 150 Euro und ein bisschen was. Und die Kassiererin sagt zu dir, ah, weißt du was, heute ist ein schöner Tag, zahlst du einfach die Hälfte, 75 Euro glatt und das passt schon. Ja, ich glaube, wir würden uns geehrt fühlen an so einer Stelle. Ja? Der Kunde ist König, so behandelt man uns hier beim Edeka, da kommen wir gerne wieder hin. Ja? Uns wird das gefallen und so war das damals garantiert auch. Ja? Die Sache, die Seite, die sich gefreut hat, waren die, denen die Schulden erlassen wurden. Die Seite, die halt nicht davon profitiert hat, war der Chef. In diesem Gleichnis. Der hat natürlich deutlich weniger gekriegt, als ihm eigentlich zugestanden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier die Filialleitung beim Edeka nicht ganz so begeistert darüber wäre, wenn mit allen Kunden so umgegangen wird. Gut für die Kunden, schlecht fürs Geschäft. Ja, und bei solchen Gleichnissen in der Bibel muss man trotzdem total aufpassen, dass man den springenden Punkt nicht verpasst. Weil nicht alles, was uns in so Narrativen, in solchen Geschichten erzählt wird, das dient auch dafür, dass wir es nachahmen. Ja, also wir sollen jetzt nicht so ein Schlitzohr sein und irgendwie jemand anderem Geld wegnehmen oder, keine Ahnung, Leute übers Ohr hauen. Sondern der Punkt ist immer das in diesen Gleichnissen, was am übertriebensten dargestellt wird. Und das sagt Jesus dann zum Glück auch hier in dem Gleichnis noch, dass wir ganz genau wissen, was er eigentlich damit ausdrücken will. Ja, was lobt Jesus? Er lobt die Klugheit dieses Verwalters. Er lobt nicht, dass er jemand anderen übers Ohr gehauen hat, sondern er lobt ihn dafür, dass er klug gehandelt hat, und das Beste einfach aus der Situation gemacht hat, in der er drin gesteckt hat. Ja, und wenn wir in diese Geschichte jetzt so reingucken, dann können wir da ein paar Punkte uns für heute rausziehen. Das Erste, was wir lernen können, ist, das, was du hast, das gehört nicht dir, sondern es wurde dir nur von Gott anvertraut. Ja, du bist einfach nur der Verwalter von den Dingen, die du besitzt. Wir lesen hier von diesem Verwalter im Griechisch das Wort Oikonos. Man könnte auch sagen, das ist so vielleicht der Manager gewesen dieses Unternehmens. Und er hat die Aufgabe, das Vermögen von seinem Chef zu verwalten. Ja, er soll gut damit umgehen, er soll es vermehren eigentlich. Er konnte nicht irgendwas damit machen, ja, das, was er wollte, sondern er sollte so damit umgehen, wie sein Chef wollte, dass er damit umgeht. Er hat was von seinem Chef bekommen und darum sollte er sich kümmern. Und genau so ist das heute auch in unserem Leben. All das, was ich habe, all das, was du hast, das gehört eigentlich nicht dir, sondern es gehört Gott. Und nun könnte man natürlich so sagen, ja, Moment mal, ich habe mir das doch erarbeitet. Ja, also ich bin zur Schule gegangen, ich habe studiert, ich habe hart gearbeitet, ich kämpfe jeden Tag mit meinem Chef, ich habe was weiß ich was für Leute in meinem Umfeld, die mir das Leben schwer machen. Ich kümmere mich doch darum, dass ich jeden Monat irgendwie meine Rechnungen bezahlen kann und ist doch mein Verdienst, all die Dinge, die ich in meinem Leben habe. Und ich glaube schon, dass das auf der einen Seite stimmt. Du hättest nichts, wenn du nichts getan hättest. Ja? Du hast die Schulbank gedrückt, du hast studiert, du kämpfst dich mit deinem Chef rum. Aber wer hat dir denn die Möglichkeit gegeben, überhaupt so einen Grips in deinem Kopf zu haben, ja? Dass du all deine Prüfungen bestanden hast in deinem Leben? Woher hast du die Fähigkeiten, so ein guter Mitarbeiter in deinem Unternehmen zu sein? Woher kommt die Luft zum Atmen in deinem Leben? All diese Dinge, die da sind in deinem Leben, die hast du dir nie selber gegeben, sondern sie wurden dir einfach geschenkt von Gott. König David im Alten Testament, der hat das gut verstanden, diesen Punkt. Und er sagt in 1. Chronik 29 mal, gelobt seist du Herr, Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst einfach über alles. In deiner Hand steht es, steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Alles, was du in deinem Leben hast, hast du dir nicht selbst gegeben, sondern es wurde dir von Gott gegeben. Und dieses Gleichnis sagt uns, dein Job in deinem Leben ist es jetzt einfach, ein guter Verwalter zu sein mit all den Dingen, die du hast und gut und recht und treu damit umzugehen. Immer mal wieder lesen wir oder hören wir in der Bibel, dass sie von dem Zehnten spricht. Und Gott hat schon sehr früh gewusst, das Thema Geld, es ist eines, das irgendwie für die Menschen echt schwer ist. Und ich will ihnen ein paar Hilfestellungen geben, wie sie gut oder besser mit ihrem Besitz umgehen können. Der Zehnte sagt ja, dass du einfach von dem, was du hast, 10% abgibst, ja, irgendwie ins Reich Gottes wieder hineingibst. Und das machen Christen heute an ganz vielen Orten weltweit so, dass sie dieses Geld in eine Gemeinde hineingeben, an irgendein Hilfswerk, irgendwelche Patenkinder, an Menschen in Not, wo auch immer, damit im Reich Gottes was passiert und es vorangeht. Und nun glaube ich aber, dass der Zehnte für einige schon an sich ein großes Problem ist. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wer von uns hier als den Zehnten gibt. Ich möchte euch vielmehr so aus meinem eigenen Leben erzählen, dass ich mich sehr gut daran erinnere, dass ich weiß, der Zehnte war lange Zeit meines Lebens ein großes Problem für mich, ihn zu geben, weil ich mir gedacht habe, na, ich habe doch dafür gearbeitet, ja? Ich habe doch dafür geschuftet. Das war auch eine Zeit, da hatte ich noch nicht in Gemeinde gearbeitet, ja? Und davon soll ich jetzt 10% abgeben oder vielleicht sogar noch mehr davon? Das ist doch total ungerecht. Ein kleines Beispiel dazu, was für mich sehr griffig ist. Stell dir vor, es kommt der Chef einer gut laufenden Firma zu dir, die sehr attraktiv für dich ist, und er fragt dich, möchtest du bei uns einsteigen, möchtest du für mich arbeiten? Du kommst mit ihm so ins Gespräch und fragst ihn ein bisschen zurück, ja, wie sieht das denn aus, was würde denn da im Vertrag drinstehen und vor allem, ja, was bekomme ich am Monatsende, ja? Was kriege ich dafür ausgezahlt? Und dieser Chef sagt zu dir einfach nur, weißt du was, alles, was wir hier erwirtschaften, den ganzen Gewinn, den kriegst du. Das Einzige, was du mir am Monatsende zurückzahlst, sind 10% davon. Ja, ich glaube, viele von uns würden für so eine Firma gerne arbeiten. Und so ist es auch bei Gott. Er hat uns alles in unserem Leben gegeben, was wir für unser Leben brauchen. Es ist alles da und oft sogar noch viel, viel mehr. Und Gott, er sagt uns an vielen Stellen immer wieder, gib mir einfach 10% von dem zurück und mit den anderen 90%, da arbeitest du in deinem Leben. Und ich glaube, das Thema Großzügigkeit, es geht sogar noch weit über diesen Zehnten hinaus, dass ich die Dinge, die ich in meinem Leben habe, dass ich sie einfach aus Gottes Perspektive als ein guter und treuer Verwalter für ihn einsetze. Ein zweites, was wir aus diesem Gleichnis rausziehen können, ist, investier in die beste Kapitalanlage, in Menschen. Ja, Menschen sind die beste Kapitalanlage. Und das ist jetzt ein bisschen lustig, dieses Gleichnis hier an dieser Stelle, ja, weil dieser Verwalter, der empfindet das so und merkt, oh je, jetzt geht es mir echt an den Kragen, ja, ich verliere jetzt meinen Job. Und dann fängt er an nachzudenken, okay, was mache ich? Ja, und dann überlegt er so, arbeiten mit meinen Händen, nee, auf dem Bau, das ist voll anstrengend, auf dem Feld, das ist voll anstrengend, das mache ich nicht. Ja? Zweiter Gedanke, was steht noch im Raum? Naja, ich könnte betteln gehen. Ja? Und auch dort fallen ihm dann ganz viele Argumente dagegen wieder ein, dass er sagt, oh nee, mein guter Ruf, mein guter Name steht auf dem Spiel, das kann ich nicht machen. Okay, was macht er? Er lässt sich was einfallen und sagt, er investiert in Beziehungen. Er lässt Menschen zu sich kommen, die bei seinem Chef Schulden haben, und er investiert in Beziehungen hinein, die er vorher nicht hatte, weil er ihnen Geld erlässt. Und Jesus sagt, hey, wenn da nichts mehr von allem Reichtum in deinem Leben da sein wird, dann ist das, was dich tragen wird, die Beziehungen, auf die du dich verlassen kannst. Und scheinbar wusste das dieser Verwalter. Und Jesus, er stellt das hier heraus. Dieser Verwalter, der hat deswegen so schlau gehandelt, weil er in Beziehungen, in andere Menschen investiert hat. Und ich glaube, das ist das, was in unserem Leben am Ende für uns alle zählt. Beziehungen. Wenn du heute in deinem Leben großzügig in andere Menschen investierst, ja, in eine Gemeinde hinein, in Organisationen, in irgendwelche Paten, Kinder oder wo auch immer, dann wirst du, sagt Jesus, in der Ewigkeit Freunde haben. Dann wirst du Beziehungen haben. Und ich glaube auch, dass es das ist, wonach wir uns alle schon auf dieser Erde auch sehnen. Wenn dein Haus, wenn deine Wohnung abbrennt, was interessiert dich das noch, ob da in der Küche eine Kaffeemaschine für 200 Euro steht oder in deinem Büro irgendwie ein Tablet und ein Laptop für 3000 Euro rumliegen? Was dich interessiert ist, ob deine Familie rausgekommen ist, ja, ob deine Kinder da sind, ob deine WG-Mitbewohner das auch überlebt haben. Und nicht irgendwelche Dinge, die am Ende da sind, sondern das, worum es in unserem Leben am Ende geht, es sind immer Beziehungen. Und Jesus sagt, geh mit deinem Geld genauso um. Ja, sende es jetzt schon mal in die Ewigkeit voraus. Und wie tun wir das? Indem wir unser Geld in die Ewigkeit investieren. Ja, und das kann für viele von uns ganz unterschiedlich aussehen. Ich kann das in meine Gemeinde geben, ich kann das an Hilfswerke geben, ich kann jemanden unterstützen, der ein FSJ im Ausland macht, ich kann mir einen Theologiestudenten suchen und in den hinein investieren. Und das ist das, was Jesus als klug und als schlau bezeichnet bei diesem Verwalter, auch wenn er sonst unrecht, ungerecht und untreu war. Wie stellt Jesus uns hier den Himmel vor? Das ist vielleicht noch ein dritter Punkt, den wir uns aus dem Gleichnis ziehen können. Dich erwartet am Ende eine Ewigkeit unter liebenden Freunden. Jesus, er spricht hier in diesem Gleichnis vom Ende. Ja, er spricht von der Ewigkeit. Und an anderen Stellen in der Bibel, da wird die Ewigkeit beschrieben und der Himmel beschrieben als ein Ort, ja, wo es echt wunderschön ist. Ja, Prunk und Reichtum, goldene Straßen, Diamanten, Reichtum ohne Ende. An dieser Stelle hier beschreibt Jesus den Himmel, mir gefällt es, diese Beschreibung noch besser, als einen Ort. Die Ewigkeit wird ein Ort sein, wo Menschen in Gemeinschaft leben. Freunde zusammen sind. Investier dein Geld in Menschen auf dieser Erde hier, dass sie dadurch Jesus kennenlernen und du sammelst dir dadurch Freunde für die Ewigkeit. Ja, wir leben ja manchmal so in unserem Leben, als ob das, was wir tun im Hier und Jetzt, gar keinen Einfluss hat auf unsere Ewigkeit. Gebe ich ein bisschen Geld oder gebe ich nicht? Ach, ist eigentlich egal, oder? Ich habe doch Jesus im Herzen. Jesus sagt hier, und für mich sagt er es ziemlich deutlich, doch, es macht einen Unterschied, was du mit deinem Geld machst. Die Art und Weise, wie du mit Geld in deinem Leben umgehst, was Gott dir anvertraut hat, es hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Nicht, ob du in der Ewigkeit lebst und sein wirst, darüber spricht das nicht, sondern wie deine Ewigkeit aussehen wird. Und Jesus, er spricht an anderen Stellen auch davon, dass er schon vorausgegangen ist, ja, als Fachmann, als Zimmermann und für uns alle Wohnungen vorbereitet. Dass wir beieinander sein werden, Gott wird in unserer Mitte sein. Und Jesus spricht hier davon, dass wir dort Freunde haben werden. Ich glaube, das ist das, worum es uns unterm Strich allen geht. Ja, wir sind auf Beziehungen ausgerichtet, auf Beziehungen mit Menschen, die wir lieben, mit denen wir auch am Ende zusammen sein werden. Und wenn wir hier auf dieser Erde großzügig mit unseren Dingen umgehen, dann dürfen wir auch am Ende erwarten, dass viele Freunde auf uns in der Ewigkeit warten werden. Und ich finde das einen überragenden Gedanken. Ich möchte dir heute nichts wegnehmen, sondern ich möchte dir eine neue Perspektive schenken, wie du mit deinem Geld umgehen kannst. Wie Jesus sagt, das ist ein cleverer, ein kluger Umgang mit deinem Geld. Und klar sind wir alle ganz unterschiedlich auch mit Geld gesegnet. Ja, die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Und ich finde, es geht letzten Endes auch nicht um irgendeinen Betrag X oder wie viel du genau gibst, sondern vielmehr um die Perspektive, mit der ich gebe. Und ich möchte dir einfach zwei praktische Tipps am Ende noch geben, die für mich immer eine Hilfe waren in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so komme ich einen Schritt weiter. Der erste Tipp, der heißt einfach plus 1%. Ja, vielleicht denkst du mal über den Zehnten nach. Vielleicht gibst du den Zehnten schon, super. Ja. Wie wäre die Gleichung 10 plus 1%? Wenn du noch gar nichts gibst oder wenig gibst, dann nimm auch diesen Vorschlag mit, plus 1%. Ja, keiner wird von heute auf morgen anfangen, 10% zu geben, wenn er das bisher in seinem Leben noch nicht gemacht hat. Das geht gar nicht oft, ja, weil am Monatsende gar nicht so viel übrig ist. Aber 1%, hey, das ist möglich. Ja, und ich kann mich mit jemandem zusammensetzen, der Ahnung von Finanzen hat und der mir dann erklärt, hey, du hast eine Einnahmequelle, aber du hast ganz viele Ausgabequellen, da müssen wir was verändern. Ja? Da müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir da 1% rausgekitzelt. Und so geht es dann Schritt für Schritt voran. Ein zweiter Gedanke, den ich dir noch geben möchte, den ich total cool finde, ist, frag Gott nach einem Namen und nach einer Zahl. Ja, geh vielleicht heute nach diesem Gottesdienst ins Gebet und frag Gott und sag ihm, ich möchte einen Schritt nach vorne gehen. Ich möchte großzügig umgehen mit den Dingen, die du mir gegeben hast. Wer braucht was? Ja, und Gott, er wird dir jemanden zeigen, da bin ich sicher. Kannst ihn fragen, wie viel, und dann kannst du das in die Tat umsetzen. Ja, vielleicht will Gott dich gebrauchen, dass du für einen anderen Menschen ein Segensbringer jetzt bist und was weitergibst von dem, was du eh nicht mehr brauchst. Es kann sein, dass uns manchmal diese Ideen hier ganz praktisch schwerfallen, dass es uns schwerfällt, was von dem, was wir uns erarbeitet haben, loszulassen. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Mir geht es selber auch oft so, dass das ein innerer Kampf in uns ist. Und trotzdem ist für mich so wichtig, an dieser Stelle drüber nachzudenken, warum eigentlich? Ja, warum sollte ich das eigentlich tun? Wir haben vorhin gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und das Abendmahl ist ein Ausdruck dafür, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Dass er bereit war, sein letztes Hemd zu geben, dass er bereit war, seinen Bankaccount komplett für mich zu leeren, um sich mich zu erkaufen. Ja, dadurch, dass Jesus bezahlt hat, bin ich erkauft und habe freien Zugang zu Gott zu kommen. Und in der Ewigkeit, wissen wir, sagt uns die Bibel, da wird auch Jesus bei uns einkehren. Ja, in die schöne Wohnung, die Jesus uns da zuteilen wird, da wird Jesus kommen und wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Ein- und ausgehen wird er dort und wir werden einen Freund dort haben, Jesus selbst, der einfach alles für uns gegeben hat. Und dieser Punkt, wie Jesus großzügig war, der ist eigentlich auch die Triebfeder unserer Motivation, zu sagen, da möchte ich ihm ähnlicher werden, da möchte ich auch Großzügigkeit lernen. Ja, und das ist in unserem Leben nicht immer einfach, aber es hilft, so eine Perspektive zu haben. Ich glaube, das macht auch nicht immer Spaß, einfach großzügig von seinem Geld zu geben. Das hat manchmal mit einem großen Opfer auch zu tun. Aber ich bin am Ende überzeugt davon, dass ich an der Stelle profitieren werde, dass ich ein friedvolleres und zufriedeneres Leben haben werde, weil ich selber weiß, ich gebe dort für das Reich Gottes und Jesus selbst, er wird mich dafür auch wieder segnen. Lasst uns lernen, an dieser Stelle von der Großzügigkeit Jesu zu lernen und selbst zu solch großzügigen Menschen zu werden. Ich bete am Ende noch gemeinsam mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großzügiger Gott bist. Danke dir für diese Geschichte in der Bibel, Jesus, die du erzählst und uns auch Hinweise gibst, wofür, wie wir unser Geld einsetzen sollen. In das Leben von anderen Menschen besonders hinein zu investieren. Und du siehst, wo wir alle stehen, siehst, wie leicht, wie schwer uns das fällt, von dem, was du uns anvertraut hast, auch gute Verwalter zu sein, auch wegzugeben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt in die Handlung hineinkommen wollen, dir nachzufolgen, dir gehorsam zu sein, dass du uns ganz praktisch hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Hilf uns, die Hände weit aufzumachen und gute Dinge, die du uns gibst, auch weiter fließen zu lassen. Mach uns zu den Menschen, die du im Sinn hattest, als du uns geschaffen hast, und hilf uns, durch deinen guten Geist dort Schritte nach vorne zu gehen und zu Gebern zu werden. Danke für deine Liebe, danke für deine Großzügigkeit, danke für allen Überfluss in unserem Leben, den du uns Tag für Tag neu schenkst. In Jesu Namen beten wir zu dir. Amen.